Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrath einen schönen guten Morgen. Wir reden heute über das Thema Schulden, wie man sie vermeiden kann, wie man finanzielle Schieflagen verhindern kann, aber auch wo Fallen lauern, bei denen man möglicherweise in die Schuldenspirale hineingeraten kann. Das soll heute unser Thema sein. Nicht der Punkt, wenn man schon mit Hunderttausenden in den Miesen steht, sondern der Anfang dessen, was im schlimmsten Fall eine Schuldnerkarriere ausmachen könnte und im besten Fall relativ schnell wieder gelöst wird. Darüber wollen wir reden. Und das kann sein der Ratenvertrag beim Kauf eines neuen Haushaltsgeräts. Das kann natürlich auch einfach das überzogene Konto bei der Bank sein. Vielleicht eine Rechnung, die nicht bezahlt werden kann vom Energieversorger. Schulden beginnen ja oft im Kleinen und das sieht alles zunächst mal noch sehr überschaubar aus, können dann aber eine gefährliche Dynamik entwickeln und wie man diese Dynamik bricht, darüber wollen wir heute hier im Marktplatz reden und zwar gerne auch mit Ihnen. Ich freue mich, wenn Sie sich melden, wenn Sie von Ihren Erfahrungen erzählen, Ihre Fragen stellen, Dinge gerne beantwortet haben möchten und dass diese Antworten auch fundiert sind, dafür sorgen heute drei Menschen, die als Gäste im Studio mit dabei sind. Maike Kors ist da von der Schuldnerberatung des Diakonischen Werks des Evangelischen Kirchenverbands Köln und Region. Herzlich willkommen, guten Morgen.
Guten Morgen.
Mit dabei ist auch Oliver Butler. Er ist tätig für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, kümmert sich dort um das Themenfeld Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht. Guten Morgen, Herr Butler, und guten Morgen nach Stuttgart.
Schönen guten Morgen.
Und aus Berlin zugeschaltet ist uns Gerhard Schick. Er ist Vorstand der Organisation Finanzwende e.V. Guten Morgen, Herr Schick.
Schönen guten Morgen.
Was eine Schuldnerberaterin macht, kann man sich einigermaßen vorstellen. Was ein Verbraucherschützer macht auch. Fangen wir mal an mit Ihnen, Herr Schick. Was macht die Finanzwende, die Organisation? Sie sind eine Nichtregierungsorganisation. Haben das Thema Verbraucherschutz und auch Schulden, Finanzpolitik durchaus im Blick. Warum?
Wir haben uns gegründet, weil wir festgestellt haben, dass an vielen Stellen die Finanzlobby Regeln durchsetzt, die schlecht für die Menschen sind. Und wir wollen dafür sorgen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch im gesellschaftlichen Diskurs, im politischen Raum eine gute Vertretung haben. Wir sind eine Mitgliederorganisation und ja, wir streiten mal vor Gericht gegen eine Versicherung und mal gegen den Bankenverband, wenn es um eine politische Regelung geht, und haben das Thema Überschuldung oder Disputzinsen ist für uns wichtig. Da klopfen wir auch mal einzelnen Banken auf die Finger.
Haben Sie das Gefühl, dass in der finanzpolitischen Gesamtdebatte das Thema Schulden, Schuldnerberatung ausreichend vertreten ist?
Nein, überhaupt nicht. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen das wirklich ein gravierendes Problem ist, was ihnen viel Sorgen bereitet und was sie im täglichen Leben auch massiv einschränkt, weil sie einfach vielleicht Schwierigkeiten haben, noch den Mitgliedsbeitrag im Sportverein zu zahlen oder für die Kinder den Schulausflug etc. Wenn man das anschaut und auch die Zahlen, wie viele Menschen betroffen sind, Millionen sind betroffen, dann spielt das Thema im politischen Raum eine viel zu geringe Rolle. Das ärgert mich richtig.
Für diesen Ärger werden wir noch Platz haben in der Sendung, das hoffen wir jedenfalls. Als ich gerade nach der politischen Bedeutung sozusagen oder der politischen Sichtbarkeit des Themas gefragt habe, hat Maike Kors hier stark die Stirn gerunzelt. Frau Kors, warum?
Nicht die Stirn gerunzelt. Ich bin froh, wenn wir als Beratungsstellen oder als Schuldnerberatung eben auch die Plattform in der Politik bekommen und da genannt werden. Und da sind wir natürlich sehr froh, dass wir dabei von der Finanzwende unterstützt werden. Also auf jeden Fall.
Haben Sie das Gefühl, dass das Thema so ein bisschen Fahrt aufnimmt im Moment? Oder ist das ein Trend der letzten Monate, vielleicht sogar Jahre? Die Zahlen bei den Schuldnerberatungen gehen ja nach oben, bei Ihnen auch?
Das Thema ist sicherlich sehr viel bedeutsamer geworden oder hat mehr Interesse auch erfahren mit Corona. Da ging es ja viel um Solo-Selbstständige, die durch Corona quasi in die Schuldenspirale geraten sind. Dann, als wir dachten, das haben wir jetzt alles irgendwie hinter uns und gut geregelt, kam es ja dann dazu, dass die Inflation und die gestiegenen Energiekosten, der Ukraine-Krieg, dafür gesorgt haben, dass es sehr vielen Menschen eigentlich jetzt noch schlechter geht oder finanziell noch schlechter geht als während Corona, sodass wir, wir verzeichnen eine erhöhte Nachfrage. So kann man das sicherlich sagen und das ist bundesweit auch so erhoben worden von der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände und Die Anfrage ist bis zu 30% gestiegen. Mehr Beratung können wir machen, aber natürlich haben wir nur eine begrenzte personelle Kapazität. Von daher gibt es mehr Menschen, die einen Bedarf haben, aber eben nicht genug Beratungsstellen.
Herr Butler, das Thema Schulden, Schuldnerberatung, spielt das bei Ihnen in Baden-Württemberg bei der Verbraucherzentrale auch so eine große Rolle und eine zunehmend große Rolle?
Eigentlich eher indirekt. Ursprünglich haben wir die Verbraucherberatung ja darauf ausgerichtet, Verbraucherinnen und Verbrauchern in rechtlicher Hinsicht zu helfen, klarzustellen, wie sehen die rechtlichen Möglichkeiten aus, wenn es Probleme mit einem Anbieter gibt. Aber wir erkennen in letzter Zeit immer mehr, dass natürlich dieser finanzielle Aspekt in der Beratung in größeren Stellenwert einnimmt, sei es das Thema Energie. Wir haben auch vorhin in den Nachrichten ja vernommen, hinsichtlich der gescheiterten Tarifverhandlungen. Also jeder merkt in seinem eigenen Geldbeutel, es wird weniger, weil alles teurer wird. Und beim Thema Einkauf gesellen sich dann so viele Probleme, ich sag zusammen. Ja, auf der einen Seite Probleme mit dem Anbieter, der relativ schnell und rigoros vielleicht eine Inkassofirma losschickt. Man dann sich von einigen Verträgen lösen möchte, was ich auch empfehlen würde, hier einfach tatsächlich mal einen Überblick sich zu verschaffen. Und von Energie angefangen, Telekommunikation bis hin vielleicht zu einer Versicherung, da haben wir viele Kostenblöcke und insofern, also die Beratung an sich ist nicht mehr nur so rein juristisch begrenzt, sondern einfach komplexer geworden. Das merken wir auf jeden Fall.
Ja, also das kann ich nur, also kann ich auch so unterstreichen. Also das sehen wir auch. Also wir haben natürlich immer noch Verträge, die wir überprüfen oder solche Sachen in der Beratung, aber den Menschen geht es einfach sehr viel schlechter. Und Haushalte, die eh schon eher knapp kalkulieren, denen fehlt jetzt einfach das Geld, ganz schlicht und ergreifend.
Was Schulden ausmachen können und wie man da möglicherweise gegen vorgehen kann, vielleicht auch schon in einem sehr frühen Stadium, das wollen wir uns mal anschauen, und zwar beispielhaft an der Situation von Seniorinnen und Senioren. In Deutschland sind ungefähr 3,5 Millionen Menschen, so die Schätzung, von Altersarmut betroffen. Und das kann eben auch häufig mit einer zunehmenden Verschuldung gekoppelt sein. Die Diakonie will deshalb ihr Angebot an zielgruppengerechter Schuldnerberatung ausbauen, speziell für Ältere, und wird dafür auch von der Bundesregierung gefördert. Wir haben uns mal erklären lassen, wie das geht.
Im Juni soll es losgehen, an 10 Standorten bundesweit, in großen Städten genauso wie auf dem platten Land. Die Diakonie will in einem Pilotprojekt die aufsuchende Schuldnerberatung für Seniorinnen und Senioren erproben. Denn immer mehr ältere Menschen sind verschuldet, sagt Maria Lohheide, Vorständin der Diakonie. Trotz dieser Entwicklung habe sich aber die Zahl der Seniorinnen und Senioren in den Beratungsstellen nicht erhöht.
Und das hat uns veranlasst, darüber nachzudenken, warum das so ist und wie wir Seniorinnen und Senioren mit Schulden erreichen können. Gerade für Seniorinnen ist das Eingeständnis, Geldprobleme und Sorgen zu haben, eine hohe Hürde und der Schritt in eine Schuldnerberatungsstelle enorm schwierig.
Die Gründe für die Zurückhaltung bei der Suche nach Hilfe seien vielfältig, sagt Maria Lohheide.
Viele leiden lieber still vor sich hin, sind verzweifelt über ihre existenziell prekäre Lage und wollen vor allen Dingen auch ihren Angehörigen nicht zur Last fallen. Oftmals fehlen aber auch Informationen, dass es Hilfe zur Überwindung von Schulden gibt. Und lange Wartezeiten und die eingeschränkte Mobilität von Menschen sind weitere Hindernisse, eine Beratungsstelle aufzusuchen.
Armut und Verschuldung sind schambehaftete Themen, zumal im Alter. Selten äußern sich Betroffene so offen wie Liobe, 74 Jahre alt, aus München, in einer ZDF-Dokumentation. Die frühere Friseurin erhält eine Rente von knapp über 900 Euro. Nach Abzug der Kosten bleiben ihr weniger als 300 Euro im Monat zum Leben.
Wenn man lebenlang gearbeitet hat und hat dann im Endeffekt das Minimum, das Existenzminimum. Es ist schon beschämend. Schlecht fühlt sich das an. Diskriminierend, wenn man so lange gearbeitet hat, 43 Jahre.
Menschen wie Liobe zu erreichen, das ist das Ziel der neuen Beratungsangebote, die in den kommenden Monaten erprobt werden sollen. Die Idee dabei, die Beraterinnen und Berater warten nicht mehr, bis die Betroffenen mit ihren Problemen in der Sprechstunde auftauchen. Das bisherige Prinzip werde umgedreht, sagt Diakonievorständin Maria Lohheide.
Der wesentliche Schritt ist von der KOM-Struktur, also die Menschen kommen in die Beratungsstelle, in die aufsuchende soziale Arbeit vor Ort zu wechseln. Das heißt, Seniorinnen und Senioren dort aufzusuchen, wo sie leben. Wir nennen das den Sozialraum. Das kann ein Seniorentreffpunkt sein, ein Nachbarschaftscafé, ein Mittagstisch, eine Altenhilfeeinrichtung, aber auch die Wohnung des älteren Menschen.
Das könne nur gelingen, wenn auch die Netzwerke vor Ort genutzt und eingebunden werden. Nachbarn, Freunde, Familie. Irgendwo dazwischen gäbe es dann in Zukunft auch die Schuldenexpertin der Beratungsstelle, die im Seniorenheim oder in der Wohnsiedlung immer mal wieder präsent ist. Und die Hürde, sie einfach mal anzusprechen, ist im Idealfall dann gar nicht mehr vorhanden.
Es geht darum, sich bekannt zu machen, zu informieren, Vertrauen zu gewinnen und die Schwelle, Kontakt aufzunehmen, so niedrig wie möglich zu halten.
Das Konzept der aufsuchenden Schuldnerberatung soll an 10 Standorten bundesweit ab dem Frühsommer erprobt werden. Wir haben uns mal angehört, wie das funktionieren kann und sind damit, glaube ich, bei einem Thema, das für das Thema Schuldnerberatung extrem wichtig ist, der Zugang zu Beratung, zu Hilfe und wie man da möglichst die Hürden absenken kann. Frau Kors, Sie sind an diesem Projekt auch beteiligt, arbeiten ja auch für die Diakonie und haben das mit konzipiert. Wie wichtig ist diese Hürdenfrage?
Also die Hürdenfrage ist gerade in der Schuldnerberatung sehr, sehr wichtig. Wir sind, das wurde eben auch gesagt, wir haben eine KOM-Struktur und wir sind ein sehr hochschwelliges Angebot. Hochschwellig bedeutet, dass es nicht einfach ist, einen Termin in der Schuldnerberatung zu bekommen. Das ist ja auch das, was man immer damit in Verbindung bringt, Schuldnerberatung gleich Wartezeiten. Und da gibt es eben Menschen, die schaffen das nicht, diese Wartezeiten durchzuhalten oder auch diese hohen Hürden, zum Beispiel sich ans Telefon zu hängen, immer wieder zu versuchen, einen Termin zu bekommen, die schaffen das nicht. Und das sind besonders die älteren Leute, die uns da verloren gehen. Und wir haben in Köln jetzt schon seit 2009 eigentlich so die Möglichkeit, ältere Menschen, also Schuldnerberatung als Hausbesuch anzubieten. Und das ist auch etwas, was sehr gut funktioniert, und wir kooperieren da sehr eng mit der Seniorenberatung in Köln. Und im Grunde genommen geht es darum, dieses Prinzip der aufsuchenden Schuldnerberatung eben auszuweiten auf ganz Deutschland. Und da sind wir natürlich sehr froh, dass das jetzt mit 10 Projektstandorten auch funktioniert und auf den Weg gebracht worden ist.
Würden Sie denn, Herr Schick, sagen, dass so etwas wie der Zugang, auch der einfache Zugang zu einer Schuldnerberatung im Bedarfsfall fast so etwas wie ein Grundrecht sein sollte?
Unbedingt. Also zum einen gilt es da den rechtlichen Zugang zu verbessern. Nicht alle haben ein Recht auf Schuldnerberatung. Also das ist für jeden, der Sozialhilfe bekommt, so geregelt. Aber viele Selbstständige oder Angestellte haben nicht einfach Anspruch. Und wenn das eine Situation ist, in der man ja gerade ein Geldproblem hat, dann ist es ja auch wichtig, dass man da wirklich die Möglichkeit bekommt, da die Beratung in Anspruch nehmen zu können. Und was gerade gesagt worden ist zu der Wartezeit, das hört sich jetzt mal an, naja, so, warum sind denn Leute so ungeduldig, wartet mal auf einen Termin. Aber das ist in diesem Thema ganz besonders wichtig, dass ganz früh eingestiegen wird. Denn während die Menschen warten müssen, laufen die Probleme ja weiter. Und wenn zum Beispiel jetzt jemand einen sehr hohen Dispo hat und da noch die Zinsen anlaufen oder Mahnkosten beim Inkasso dazukommen, dann verschärft sich innerhalb dieser Wartezeit das Problem immer weiter. Deswegen sehen wir es schon mit großer Sorge, dass da so lange Wartezeiten sind, und fordern also zum einen das Recht auf Schuldnerberatung für alle auf alle Menschen in Deutschland auszuweiten, und zum anderen muss die Beratungskapazität vergrößert werden, damit Menschen rechtzeitig Hilfe bekommen.
Über welche Wartezeiten reden wir denn, Frau Kors, bei Ihnen oder bei Ihnen, Herr Butler, wenn man sich wendet an Sie?
Also es ist ganz, ganz unterschiedlich in Deutschland an den Beratungsstellen. Es gibt fast immer offene Sprechstunden, wo die Menschen akut beraten werden können und schon mal vorab Schuldnerschutzmaßnahmen eingeleitet werden können. Aber dann, bis es richtig in die Beratung geht, können schon mal, also letztens habe ich gehört, 9 Monate. Also es gibt, also können da maximal ins Land gehen, bevor man dann wirklich längerfristig beraten wird. Und das ist einfach, also schon 1 Monat, 2 Monate ist viel zu lang. Also das sollte für die Menschen sehr viel schneller passieren, auch weil sie die Überwindung, sich dann auf den Weg zu machen und eine Beratung in Anspruch zu nehmen, das ist für viele schon schwierig. Und wenn sie dann aber merken, oh, hier geht gar nichts oder ich bekomme keinen Termin, dann ist das nochmal eine höhere Frustration. Und das ist wirklich ein großes Problem.
Herr Butler?
Es kommt fast darauf an, wo sich Verbraucher befinden oder auf welchem Wege man uns kontaktieren möchte. Also wir haben das Beratungsangebot so strukturiert, dass wir sowohl telefonisch als auch per E-Mail oder persönlich vor Ort erreichbar sind. Und dann hängt es davon ab, wenn man natürlich einen persönlichen Beratungstermin haben möchte. Wir sind nicht in allen Städten vertreten. Und was leider im Moment auch bei uns hier länderspezifisch noch dazu kommt, dass für die nächsten Jahre die Gelder gekürzt wurden, sodass wir viele Stellen nicht besetzen können, die wir eigentlich bestellen oder hier die Stellen besetzen wollten, sodass wir auch erst später Termine anbieten können. Und gerade wenn wir hier Inkassoforderungen mit Termindruck auf die entsprechenden Personen haben, da ist es eigentlich wichtig, dass wir sehr zeitnah reagieren, weil, wie wir ja gehört haben, die Kosten, die laufen ja weiter und insbesondere Inkassofirmen können sehr ruppig hier agieren und viele sind verunsichert. Man hat einen riesen Schuldenberg, man hat zahlreiche verschiedene Anbieterrechnungen und man ist verunsichert. Was dürfen die denn überhaupt? Und von daher ist es schon wichtig, dass hier direkt am Anfang Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, was muss ich mir überhaupt gefallen lassen? Welche Rechnung muss ich überhaupt bezahlen? Weil wir haben auch tatsächlich Anbieter, die auch mal wahllos inkassieren oder gerade so Zahlungsdienstanbieter, ich sag mal PayPal und Klarna. Klarna ist so ein Kandidat, die wissen selber gar nicht, sind die Rechnungen schon bezahlt? Also wir haben viele Beratungsfälle, wo dann aufkommt, wenn man das mal aufdröselt, wenn hier zahlreiche Rechnungen gestellt und inkassiert werden sollen, dass Klarna selbst hier Mahnungen rausschickt, obwohl die Rechnung schon längst beglichen wurde. Also da haben wir einen recht unstrukturierten Betrieb, aber wenn ich vor Schulden oder vermeintlich hier mir alles über den Kopf zusammenbricht und mir alles zu viel wird, da ist man dann nicht relaxed und entspannt und sagt, da warte ich einfach mal ab, sondern da braucht man ja sofort Hilfe. Und insofern ist es tatsächlich wichtig, dass die Beratungen schneller stattfinden können. Und bei uns ist es eine Personalkapazität, aber wie bei der Kollegin auch, wenn man hier so lange wartet, es geht zum Glück, weil wir verschiedene Kanäle haben, wie man uns erreichen kann, etwas schneller. Aber es nützt tatsächlich nichts, wenn ich am Anfang schon im Inkassobereich bin. Dann kommt ein Mahnbescheid, wenn man da nicht widerspricht, hat man einen vollstreckbaren Titel gegen sich und dann beginnt der größere Ärger eigentlich nochmal für die Betroffenen.
Und es ist ja so, wenn ich das gerade ergänzen darf, es ist ja so ärgerlich, dass da von der öffentlichen Seite, von Staat aus, nicht die nötigen Mittel auch zur Verfügung gestellt werden, weil wir wissen, dass je früher man berät, desto mehr auch Kosten für den Staat wiederum erspart werden, an Verwaltungskosten, an Sozialhilfe etc. Das heißt, der Staat ist eigentlich ökonomisch hier unsinnig, dass er Schuldnerberatung nicht besser ausstattet, weil er sich selber dafür Kosten sparen könnte. Es gibt eine Untersuchung aus Hamburg, die zeigt, dass für 1 Euro, den man in Schuldnerberatung steckt, der Staat eigentlich 2 Euro spart. Es würde sich also lohnen, da deutlich mehr zu machen.
Wenn Sie Fragen haben, sich beteiligen wollen an der Diskussion, vielleicht ganz konkret auch etwas wissen wollen, rufen Sie uns gerne an 00800 4464 4464. Das ist Ihre Nummer zu unseren Fachleuten hier im Studio, die 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schicken an marktplatz@deutschlandfunk.de. Ganz kurz, bevor wir die erste Nachrichtenpause haben, Frau Kors, wir haben eben schon jetzt mehrfach gehört, früh sollte man sich melden, wenn es denn geht, zumal wenn Wartezeiten noch dazukommen. Wie früh? Wann haben Sie im Idealfall den ersten Kontakt?
Das ist eine gute Frage. Also wir erleben das schon manchmal, dass Menschen kommen, die sehen, ich komme mit meinem Geld nicht mehr gut aus. Und dann helfen wir natürlich mit Haushaltsplanung und schauen uns an, was sind die Ausgaben, was sind die Einnahmen, was kann man ändern, was kann man verbessern, welche Verträge kann man kündigen. Das wäre die allerbeste Zeit, um zu kommen, weil man dann eigentlich schon weiß, okay, also die Möglichkeiten habe ich. Aber
da ist der Leidensdruck wahrscheinlich noch nicht groß
ganz
genug
genau,
häufig. Ne?
Genau, das ist das Problem. Also viele versuchen wirklich sehr, sehr lange, das irgendwie hinzubekommen und stopfen die Löcher, also nehmen Geld von da, schieben es auch in, zahlen dann lieber eine Kreditrate als die Miete zum Beispiel. Also die Menschen versuchen schon sehr, sehr viel, bevor sie dann das Beratungsangebot in Anspruch nehmen und sind dann oft sehr erleichtert, weil es dann eben, weil sie merken, okay, es geht weiter und es gibt Licht am Ende des Tunnels sozusagen, weil für viele ist es doch extrem belastend, in dieser Situation zu sein. Aber am besten wäre es natürlich wirklich sehr früh zu kommen, wenn man merkt, okay, das funktioniert jetzt so nicht mehr und ich weiß selber nicht mehr, wie ich das jetzt hier hinbekomme.
Wir reden über das Vermeiden von Schulden und die Frage, wie man verhindert, dass man in eine finanzielle Schieflage gerät. Das ist heute unser Thema hier im Marktplatz. Und wie das gelingen kann, das können Ihnen und uns erzählen Maike Kors von der Schuldnerberatung des Diakonischen Werks des Evangelischen Kirchenverbands Köln und Region, Oliver Butler, Abteilungsleiter Telekommunikation, Internet, Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Gerhard Schick, Vorstand der Finanzwende e.V. Herr Butler, Sie haben eben das Schlagwort Inkasso-Unternehmen genannt, die oft vorgeschickt werden, um Schulden einzutreiben oder Forderungen einzutreiben. Manchmal sind es, Sie haben es schon gesagt, vielleicht gar keine Schulden. Man bekommt dann eine Mahnung, obwohl es eigentlich schon alles bezahlt ist. Wie laufen diese Inkasso-Verfahren ab? Das ist ja vielleicht etwas, was der eine oder andere zumindest als Brief schon mal erlebt hat.
Man muss feststellen, Inkasso bedeutet ja nicht automatisch, wie Sie richtig sagen, dass wir ja schon eine Verschuldung haben. Wir haben in Deutschland zum einen Inkasso-Firmen, die ganz seriös arbeiten, aber vielleicht en bloc relativ viele Forderungen einer großen Firma, einen Auftrag bekommen, und so wird dann maschinell bei einem Verzug, so sagen wir juristisch, also wenn eine Zahlpflicht besteht, dann muss man bezahlen. Und wenn ich diese Zahlungspflicht reiße, dann ist ein Anbieter auch berechtigt, eine Inkassofirma zu beauftragen, die dann in seinem Auftrag das Geld eintreibt. Da haben wir einen Bereich, der ist ein völlig legaler Inkassobereich, wo man dann tatsächlich aber auch zeitnah bezahlen sollte. Allerdings stellen wir hier oft fest, dass manche Inkasso-Gebühren, die hier erscheinen, gar nicht gerechtfertigt sind, weil viel zu hohe Gebühren berechnet werden. Wir von der Verbraucherzentrale, wir haben hier so ein Legal Tech Tool bei uns auf der Internetseite. Da kann man unter inkassocheck.de einfach auch mal prüfen, ist dieses Forderungsschreiben, was hier gekommen ist, gerechtfertigt? Ist die Forderung vielleicht zu lange zurückliegend, dass ich das gar nicht mehr bezahlen muss? Und man kann sich auch am Ende hier kostenfrei einen Musterbrief generieren lassen, um die Inkassofirma oder den Anbieter zu kontaktieren und vielleicht die Forderung auch von sich zu weisen. Also das würde ich auf jeden Fall im Vorfeld mal prüfen, entweder beim Juristen mal das vorlegen, oder in der Schuldnerberatung oder aber auch, wie gesagt, es geht auch bei uns über die Internetseite. Also das ist mal das normale Inkasso. Leider haben wir aber auch häufig ein Inkasso, was nicht gerechtfertigt ist, weil die Forderung von Haus aus überhaupt nicht besteht. Da wird was behauptet. Ja? Mhm. Das kann sein, dass der Anbieter den Überblick verloren hat. Ich hatte ja Klarna vorhin mal erwähnt. Oder aber auch unseriöse Firmen dahinter stehen, die im Ausland sitzen. Ausländisches Inkassounternehmen hat in Deutschland gar keine Inkassierungsbefugnis. Also man muss sich zulassen hier in Deutschland, wenn man inkassieren möchte und so eine Inkassofirma betreibt. Also da muss man einfach differenzieren, ist es ein berechtigtes Inkasso oder nicht. Als Verbraucherschützer plädiere ich natürlich dafür, dass man im Vorfeld sich Gedanken macht, dass man da gar nicht reinrutscht. Also zum einen die Rechnungen richtig bezahlen, zum anderen aber auch mal gucken, welche Verträge habe ich denn überhaupt laufen. Wir haben Verbraucher, die haben 2 Mobilfunkverträge. Brauche ich die? Also mittlerweile haben wir auch gesetzliche Regelungen, dass ich Laufzeitverträge, Fitnessstudio, Mobilfunk hier per Internet, per Kündigungsbutton, seit Juli letzten Jahres ist das gesetzliche Möglichkeit, wenn der Anbieter mir einen Online-Vertragsschluss ermöglicht, dass ich den auch ganz bequem online kündigen kann. Einfach durchgehen. Was habe ich? Was brauche ich? Im TK-Bereich, da gibt es auch nicht mehr die Automaten. Ne? Genau, Telekommunikationsbereich. Sie sehen, ich bin da so drin in meinem Thema, dass ich die Kürzel schon verwende. Also im Telekommunikationsbereich nach der Grundlaufzeit, wir kennen die Altverträge, nach 24 Monaten immer eine automatische Verlängerung von 12 Monaten. Das gibt es auch nicht mehr. Also bei einer automatischen Verlängerung habe ich die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Ja? Also hier einfach mal gucken, Von was kann ich mich lösen, und ich muss mir bei Anbietern auch nicht alles gefallen lassen. Im Telekommunikationsbereich haben wir es relativ häufig, dass ein Kunde sagt, die Leitung funktioniert nicht, Internet ist zu langsam oder ich habe die und die Leistung, die immer wegfällt, also bezahle ich einfach mal nicht. Das kann ich jetzt auch nicht so empfehlen, weil ich habe ja die rechtliche Möglichkeit, wenn ich eine Leistungsstörung habe, dass ich entsprechend sogar Geld von dem Anbieter bekomme, und das ist mittlerweile auch gesetzlich verankert, sodass es tatsächlich, sobald ich dem Anbieter die Störung gemeldet habe, hier relativ viel Geld zurückbekomme.
Frau Kors.
Genau, ich würde dazu gerne nochmal sagen, dass das klingt in der Theorie immer sehr gut, und wir sagen das den Ratsuchenden natürlich auch, dass sie sich da wehren sollen. Aber ich glaube, das ist eins der größeren Probleme, dass wenn so ein Inkassounternehmen zum Beispiel den Außendienst schickt oder es klingelt jemand und steht im Hausflur, dann sind die Menschen einfach ganz verunsichert und wissen nicht, was sie tun sollen und was ihre Rechte sind. Und das ist ganz oft das Problem, gerade bei Verträgen, bei Inkassounternehmen. Und da werden Gebühren draufgeschlagen. Ein schönes Beispiel ist immer, wenn die Menschen zu uns kommen, dann sichten wir ja die Unterlagen und sehen dann Forderungen, wo also wirklich Zinsen berechnet werden in horrenden Höhen oder auch in Inkassokosten. Und wenn wir dann als Schuldnerberatung mit einer Vollmacht hinschreiben und darum bitten, uns eine Forderungsaufstellung zu schicken, dann kann sich so eine Forderung einfach aufgrund der Kosten und Zinsen schon mal halbieren. Das muss man dazu sagen. Also es ist schon viel unseriöse Anbieter oder unseriöse Inkassounternehmen unterwegs. Und das sehen wir wirklich tagtäglich auch in unserer Arbeit. Und es wäre gut, wenn alle aufgeklärt wären und sich dagegen wehren würden.
Wir haben einen Anruf. Aber Sie müssen sich gar nicht selber wehren. Sie können auch gerne zu uns zur Verbraucherzentrale kommen. Genau. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel gegen ein Inkassounternehmen vor dem Bundesgerichtshof Urteil erwirkt. Wo wir das Inkassounternehmen, das wurde schon aufgeklärt, dass die Forderung, die da einfach mal behauptet wurde, gar nicht besteht. Und trotzdem hat das Inkassobüro hier weiter inkassieren wollen. Der BGH hat dem Riegel vorgeschoben und ganz klar gesagt, eine nicht berechtigte Forderung darf nicht eingefordert werden. Und insofern, das haben wir immer wieder. Und wir gehen gegen Inkassofirmen, die hier einfach Inkasso betreiben, was nicht gerechtfertigt ist, gehen wir regelmäßig vor, erfolgreich.
Ja. Was kostet eine Beratung bei Ihnen, Herr Butler? Was kostet sie bei Ihnen, Frau Kors?
Es kommt darauf an, wir haben eine Hotline am Telefon, da kostet die Minute 1,86 Euro. Da kann man kurze, kleine Probleme abhandeln. Ansonsten in der persönlichen Beratung oder geht auch schriftlich ab 22 Euro, kommt ein bisschen auf die Komplexität an. Wobei, wenn einer nachweisen kann, dass er bedürftig ist, es bei uns ermäßigte Sätze gibt. Also es ist überschaubar von den Kosten.
Bei uns ist es erstmal so, dass Schuldner- und Insolvenzberatung, die von der freien Wohlfahrtspflege quasi, also von Trägern der freien Wohlfahrt angeboten wird, die ist generell kostenfrei. Und das ist eben so, weil wir eben das, aber auch das Problem haben, was am Anfang schon mal gesagt wurde, dass in vielen Städten, Kreisen, Kommunen eben nicht jeder beraten werden kann. Also es ist oft so, dass fast ausschließlich BürgergeldempfängerInnen beraten werden. Aber es gibt eben auch viele Gegenden, wo es eine Pauschalfinanzierung gibt, sodass dann auch Menschen beraten werden können, die arbeiten gehen, die ein Einkommen haben. Das ist dann kein Problem. Aber wie gesagt, wir sind kostenfrei.
Damit sind wir bei der von Herrn Schick eben schon mal genannten Forderung nach dem Grundrecht auf Beratung. Herr Schwab hat uns angerufen aus dem Raum Heidelberg. Guten Tag.
Guten Tag.
Was hat Sie bewogen, zum Hörer zu greifen?
Ja, ich bin 15 Jahre lang ehrenamtlicher Schuldnerberater.
Ein Kollege gewissermaßen von und, Frau Kors. Bitte? Ein Kollege von Frau Kors.
Ja, allerdings nicht hauptamtlich, sondern ehrenamtlich und war vorher Banker.
Sie waren ich selber also im die, Finanzgeschäft.
Ja, und ich kenne also die Seite, oder ich kenne beiden Seiten. Und da ist mir doch einiges aufgefallen. Ich habe verstärkt festgestellt, dass die Kinder bzw. die Jugendlichen, die in der Schule noch sind, dieses Problem überhaupt nicht behandelt wird.
Das heißt, da fehlt finanzielles Grundwissen, wenn ich das mal so nennen darf?
Ja, ganz enorm, ganz enorm, ja. Und die Ausbildung der Lehrer, die Lehrer waren also dann sogar zufrieden, wenn dann jemand von außerhalb gekommen ist und dass sie selber diesen Unterricht nicht gestalten mussten.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, wir brauchen so ein Fach Finanzwissen in der Schule?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich kann nur ein Beispiel sagen. Ich habe eine Abschlussklasse gehabt in der Realschule, also habe ich eine Stunde gemacht und da habe ich mal einen Fall durchexerziert und habe gesagt, ja gut, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr mal die Lehre beendet habt und dann 2000 Euro brutto verdient, was wird dann bei euch eventuell netto ankommen. Das haben sie recht gut hingekriegt, aber nur anhand eines Taschenrechners. Wenn sie da das Komma falsch gesetzt hätten, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, ja, 130 Euro. Also das war schon extrem. Aber was noch extremer war, habe ich gefragt, ja, was wird denn alles vom Lohn einbehalten? Und da haben sich doch einige drauf verstiegen und haben gesagt, Kfz-Steuer. Also das sind schon gravierende Sachen. Und was ich auch gemerkt habe in der Schuldenberatung als solches, dass die Eltern mit Geld nicht umgehen konnten, dass sich natürlich das sofort auch auf die Kinder dann überträgt.
Ja, das sind zwei wichtige Aspekte, Herr Schwab. Ich greife mal den ersten raus, dieses finanzielle Grundwissen, und spiele das mal nach Berlin zur Finanzwende und zu Gerhard Schick. Ja. Herr Schick, würden Sie diese Forderung nach einem Finanzunterrichtsfach ja unterschreiben? Und welche Rolle müsste dann auch das Thema Schulden und der Umgang mit Schulden da spielen?
Ich glaube, dass das eine gute Idee ist, die Herr Schwab da vorträgt. Und zwar ganz praktische Sachen stärker zu unterrichten, weniger große Theorien über unser Wirtschaftsleben, sondern ganz konkrete Sachen, wo wende ich mich hin, wenn ich da ein Thema habe. Ich habe das selber in meiner Schulzeit nichts davon gehört, dass man irgendwie zu einer Schuldnerberatung gehen kann, dass es Verbraucherzentralen gibt, was meine Rechte als Verbraucher sind. Ich glaube, das ist wichtig. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass diese finanzielle Bildung an ihre Grenzen kommt. Manche Angebote sind eben so trickreich gemacht. Obendrauf steht 0% und nachher im Kleingedruckten stellt man fest, dass wenn eine Bedingung irgendwie anders ist, dass es dann plötzlich halt 20% werden können bei der Verzinsung. Und ich habe das selber beim Inkasso kürzlich erlebt. Jetzt bin ich ja jemand, der sich durchaus mit diesen Themen sehr intensiv beschäftigt. Aber als dann der Brief von so einer Inkassogesellschaft kam, dann bin ich doch auch erstmal selber zusammengezuckt. Es ging um eine Forderung, die liegt Jahre zurück. Ist eigentlich schon verjährt, aber wenn der Unternehmen erstmal so kräftig auftritt und da von einem einen vierstelligen Betrag fordert, da ist erstmal das Herz in der Hose. Und dann genau zu wissen, was die eigenen Rechte sind, da braucht man dann schon fachliche Unterstützung. Da reicht dann Finanzbildung nicht, weil sie nicht so ausdifferenziert sein kann. Nicht jeder kann es einfach mit juristischen Profis aus Banken und Inkassounternehmen aufnehmen, sondern da braucht man eben Schuldnerberatungen, Verbraucherzentralen oder Anwälte.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wäre aus Ihrer Sicht sowas wie Finanzbildung Schuldenprävention?
Ein Stück weit ja. Also Verbraucher sind ja nur so stark, wie ihre Rechte sind und wie sie auch diese Rechte kennen, beziehungsweise wie sie sich Unterstützung organisieren können. Und wenn völlig unberechtigte Forderungen erhoben werden, dass man was zahlen muss, was man gar nicht zahlen muss. Ne? In meinem Fall war das längst verjährt und außerdem, ich hatte diese Ware, von der da die Rede war, überhaupt nie bestellt. Dann konkret zu wissen, was sind meine Handlungsmöglichkeiten und dann nicht aus Angst erstmal zu zahlen. Da ist es schon gut, wenn man was in der Schule aus der Schule mitbringt an so ganz konkreter Unterstützung. Und ich glaube, ja, dass es präventiv was leisten kann. Aber wie gesagt, ich warne auch davor zu meinen, dass wir dadurch das Problem in den Griff kriegen. Denn gegen Profis, die den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen wollen und die gerade die Schwäche von Menschen mit wenig Geld ausnutzen wollen, so gut können wir keinen Schüler, keine Schülerin ausbilden, dass sie gegen diese Profis gewappnet sind.
Ich würde gerne, Herr Schwab, noch einen zweiten Aspekt aufgreifen, den Sie angesprochen haben, nämlich diese Frage sozusagen, Schulden werden zumindest thematisch in der Familie vererbt. Da reden wir jetzt gar nicht über echtes Erbrecht, sondern Frau Kors, die Frage, wenn Eltern irgendwie Schwierigkeiten haben mit den Finanzen, ist es dann tatsächlich oft so, dass das an die nächste Generation weitergegeben wird?
Also ich tue mich immer sehr schwer mit so Pauschalierungen.
Es gibt keinen Automatismus, das ist schon mal wichtig, genau. Dann höre ich daraus.
Genau, also was ich nochmal sagen möchte, das ist wirklich so, also wir haben bei uns in der Gesellschaft, ist es so, über Geld spricht man nicht. Wir erzählen uns nicht, was wir verdienen im Monat, wir erzählen uns auch nicht, was wir im Monat ausgeben. Von daher ist es immer auch gerade für Kinder und Jugendliche schwer zu wissen oder ja, mit Geld umzugehen. Und ich muss dazu sagen, wir machen auch Präventionsveranstaltungen an Gymnasien und da ist es genauso, dass die Jugendlichen, mit denen wir da arbeiten, da sind die wenigsten, die wissen, was man mal für eine Wohnung bezahlen muss, wie viel die Eltern verdienen oder ausgeben oder was es für laufende Kosten gibt, um einen Haushalt zu bestreiten zum Beispiel. Also von daher, es gibt sicherlich Familien, die nicht mit Geld umgehen können, die es nie gelernt haben, wo es schwierig ist, also die einfach falsche Zahlungsprioritäten setzen und die Kinder sehen das natürlich und übernehmen das dann. Vielleicht kann man das eher so beschreiben, aber ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich dann das direkt weitergegeben wird.
Aber daraus könnte man, Herr Butler, ja ableiten, dass man vielleicht sagt, Schuldnerprävention oder Schuldenprävention wäre auch in der Familie offener über Geld zu reden?
Vielleicht sicherlich auch, wobei ich muss auf den Herrn Schwab noch mal ganz kurz eingehen. Also wir haben bei uns in Baden-Württemberg beispielsweise Verbraucherbildung in Schulen. Wir haben eine eigene Abteilung, die an Schulmaterialien mitwirkt und hier dieses Thema schon mit in den Unterrichtsstoff quasi einbindet. Also das haben wir auf der einen Seite. Das Sprechen in Familien ist sicherlich wichtig. Wir kennen gerade bei Jugendlichen das Problem, dass Jugendliche ganz bequem in Online-Shops, obwohl sie minderjährig sind, einkaufen können. Es gibt keine richtige Drittanbietersperre, die muss ich erstmal mühsam einrichten. Da kann man in irgendwelchen Spiele-Apps munter die Kreditkarte der Eltern bedienen, ohne dass da ein Sicherungsmechanismus drin ist. Und wir haben im gesamten Online-Geschäft ein riesiges Problem, dass wir keine richtigen Verifizierungsmaßnahmen haben. Also das würde, wenn von gesetzlicher Seite mehr Schutz für Verbraucher gegeben wäre, sodass nicht jeder einfach wahllos, hürdenlos hier bestellen kann und junge Menschen, da schaut was schick aus, da kann man per Knopfdruck ganz schnell irgendwo einen Kaufvertrag abschließen und viele Eltern aus Scham zahlen dann irgendwas, was sie gar nicht bezahlen müssten oder erfahren das gar nicht, weil die Eltern, die arbeiten, die Kinder sind zu Hause, die fangen irgendwelche Briefpost schnell ab, weil man sich natürlich schämt, dass man da irgendwo gedrückt hat, was man hätte nicht tun sollen, sodass dann irgendwann mal der, sage ich mal, juristische Hammer kommt, wenn dann irgendwo mal so ein Vollstreckungsbescheid vielleicht ins Haus flattert. Und von daher, die Hürden, dass Kinder vielleicht was anstellen, obwohl die Eltern vielleicht auch darüber geredet haben, die sind viel zu niedrig, als dass man hier junge Menschen oder allgemein auch Internetkäufer besser schützen würde.
Ja, aber es gibt ja auch, Entschuldigung, wenn ich da nochmal, also es gibt ja auch einen anderen Zusammenhang, nämlich wenn ich in meiner Familie insgesamt eine finanziell gute Situation habe, dann komme ich gar nicht in die Situation, dass ich bei einer Bank einen kleinen Kredit aufnehmen muss. Da frage ich im Zweifelsfall in meiner Familie und damit kann sozusagen dieses Problem, in die Überschuldung zu kommen, gar nicht so leicht passieren. Und deswegen ist es natürlich logisch, dass Menschen aus einem gut situierten Umfeld etwas seltener in die Falle geraten, weil da die Familie auch leichter helfen kann. Von daher, da gibt es sicher Zusammenhänge, aber ich wäre vorsichtig, das sozusagen nur über das Verhaltenslernen zu argumentieren, sondern ist es natürlich auch so, dass manchmal, wenn die Familie einspringen kann, wenn es mal wo eine Knappheit ist, man gar nicht erst in die Gefahr kommt, einem Kredithai oder einer Bank, die hohe Zinsen verlangt, in die Hände zu fallen.
Herr Schwab, ich danke Ihnen für den Anruf und für die Anregungen, die für viel Diskussionen sorgen, wie Sie sehen. Und wir wechseln aus dem Raum Heidelberg-Mannheim nach Berlin zu Frau Kortland. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Also das betrifft jetzt noch nicht ganz exakt die Schulden, aber es ist ein, finde ich, nicht unbedeutender Nebenaspekt, nämlich dass, also die Bank, bei der ich bin, hat verschiedene Filialen in der Stadt und baut nach und nach seine Buchungsgeräte, die auch gleichzeitig zum Ausdrucken von Kontoauszügen da sind, ab und tut das auf so eine Weise, auch mit Ankündigungen, die kaum sehbar sind, also so kleine, so ein Zettel, der an dem Gerät zwar hängt, aber man guckt gar nicht hin, weil man denkt, das ist wieder ein neues Angebot, was man nutzen kann oder so. Und wenn man dann sich dann doch den Moment Zeit nimmt, dann sieht man, nein, es steht, okay, wir verabschieden uns. Und zwar auch nicht mit einer Begründung. Man muss dann das Personal ansprechen und dann sagen die, ja, das Argument ist dann, man spart Papier ein. Aber gerade im Älterwerden merke ich, nämlich auch, ich möchte es gerne sehen. Und zwar auf einem ausgedruckten Kontoauszug, was sind da für Bewegungen gewesen? Und gerade wenn da auch Schulden sind, kann man ja nicht, und das, was ja neu beabsichtigt ist, von der 70-, 80-Jährigen verlangen, dass sie das alles auf dem Smartphone oder auf dem Laptop oder so sich aneignet. Und dann würde ich mir zumindest wünschen, dass solche Banken verpflichtet werden, auch Kurse anzubieten. Ja, wie kann ich das alternativ dann nutzen, ohne auch neu entmündigt? Ich finde es auch eine neue Entmündigung, weil das nicht so selbstverständlich ist, dass man in diese Generation auch das Wissen der Buchung digital und überhaupt Online-Banking reinbringt. Also ich finde das einen wichtigen Seiteneffekt.
Das ist ja eine spannender Aspekt, den Sie da aufrufen. Die Digitalisierung sozusagen, die zur Entmündigung führt und damit möglicherweise auch Schulden oder einer leichteren Verschuldung den Weg bereitet, Frau Kors. Sie haben genickt, Sie gehen damit.
Ja, also eine Unsicherheit einfach. Also ne, das sehe ich auch so. Also es ist für viele ältere Menschen ein großes Problem. Da war die Sparkasse noch das, die konnte man erreichen. Und Sie haben völlig recht. Also ich glaube auch, dass die Sparkassen und Banken sich da was überlegen müssen und nicht einfach davon ausgehen können, dass jeder digital so unterwegs ist, dass er da mitgehen kann. Und zum Beispiel ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen, warum nicht dann kostenfrei die Kontoauszüge zum Beispiel zuschicken, wenn man sagt, man kann das nicht oder man kann das eben digital nicht nutzen. Das wäre eben auch eine Möglichkeit. Da hoffe ich mir so ein bisschen mit unserem großen Projekt von der Diakonie, was sich ja wirklich auch auf diese Zielgruppe speziell jetzt konzentriert, dass man vielleicht auch da politisch noch mal ein bisschen anders arbeiten kann und diese Personengruppe noch mal ein bisschen mehr ins Blickfeld nimmt.
Herr Butler, muss man da gewissermaßen die Verbraucherinnen und Verbraucher ermuntern, dass sie zu ihrer Bank gehen und sagen, hört mal Jungs und Mädels, so nicht mit mir?
Also das würde sicherlich auch in einer gewissen Weise den Druck erhöhen auf die Banken und gerade die Geschichte von Ihnen, die spricht mir aus der Seele, weil ich genau diese Situation letzte Woche erlebt habe in der Bank am Automaten. Da war eine ältere Dame, auch so um die 80, die völlig verzweifelt waren, so können Sie mir helfen, ich kann online meine Bankauszüge nicht abrufen, mir wurde da was zugeschickt, das funktioniert mit meinem Telefon nicht und das funktioniert mit meinem Computer zu Hause nicht und wie kann ich denn jetzt mal meine Kontoauszüge bekommen und mit ein bisschen Hilfestellung, sie es geschafft hat, mit diesem neuen Automaten, der auch wirklich ganz neu war, ihre Kontoauszüge auszudrucken und da fehlt, glaube ich, auf der einen Seite vielleicht auch das Verständnis bei Banken, weil man sagt, man spart sich Kosten, es ist alles nur noch digital und man hört auch ganz oft, dass, naja gut, ein Smartphone hat doch jeder. Das mag zwar sein, aber Seniorenhandys, die können halt bestimmte Sachen nicht oder bestimmte Apps laufen auch nur auf bestimmten Geräten und insofern ist das sicherlich die Gefahr, wenn man es nicht vor Augen hat, dass man sieht, wo sind da Posten. Es gibt ja unseriöse Anbieter und das erleben wir immer wieder, die einfach illegal Kontodaten erlangt haben und dann munter abbuchen und bis man das dann erstmal mitbekommen hat, dann ist es zu spät, so einen Lastschriftauftrag vielleicht auch mal wieder zurückzuholen und insofern, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es ist wichtig, dass gerade Seniorinnen und Senioren das Recht haben, zeitnah ihre Kontobewegungen per Brief oder auf dem klassischen alten Weg auch zu kennen, damit sie dann auch reagieren können.
Ganz kurz noch, Herr Schick, aber einen Anspruch, einen Rechtsanspruch auf nicht digitale Übermittlung der Daten gibt es nicht, oder?
Den gibt es nicht und es ist einfach eine Herausforderung jetzt für die Institute, sozusagen beidem gerecht zu werden, ne? Also einer jungen, digital orientierten Kundschaft gute Angebote zu machen und gleichzeitig das Filialnetz aufrechtzuerhalten. Gerade haben ja auch in den letzten Jahren viele Sparkassen und Volksbanken fusioniert und dann Filialen eher geschlossen und sich ein bisschen aus der Fläche zurückgezogen. Ich sehe das auch mit Sorge, dass da eben ein Teil unserer Bevölkerung schlechter mit Finanzdienstleistungen versorgt ist, die eben nicht so digital orientiert sind.
Wir reden ja heute über Zahlen und Zahlungspflichten, aber vielleicht gibt es eine Zahl im Zusammenhang mit Schulden, die Ihnen besonders wichtig ist. Frau Kors, fangen Sie an. Sie haben gerade genannt die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland.
Genau, laut Kreditreform sind es knapp 6 Millionen Menschen, die in Deutschland überschuldet sind. Also das ist schon eine horrende Zahl, wenn man sich dann betrachtet, wie wenig im Grunde genommen eine Möglichkeit haben, in die Schuldnerberatung kommen zu können.
Wie viele sind das?
Ich glaube, es sind um die 5-10% der Menschen, die überschuldet sind, die finden überhaupt den Weg zu uns, beziehungsweise können von uns beraten werden. Und da würde ich mir eine Erhöhung sehr, sehr wünschen.
Herr Butler, gibt es eine Zahl, die Ihnen besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang?
Ja, im Endeffekt alle Bürgerinnen und Bürger bei uns im Land, weil die Kostensteigerung betreffen alle und der Informationsbedarf auch. Und insofern, ich als Verbraucherschützer, ich spreche immer ganz gerne alle an.
Herr Schick.
Ich finde, Frau Kors hat die entscheidende Zahl genannt. Es sind über 5 Millionen Menschen betroffen. Und das Thema braucht deswegen viel mehr Aufmerksamkeit in der öffentlichen Diskussion und mehr Unterstützung der Politik. Es ist kein Nischenthema, was ein paar Leute betrifft, die irgendwie dumme Sachen gemacht haben, sondern das kann fast jeden betreffen und es sind Millionen betroffen. Und da braucht es einfach mehr politische Aufmerksamkeit und mehr politische Aktivität, um Überschuldung und Schuldenprobleme zu vermeiden.
Aus Baden-Württemberg hat uns Frau Walz angerufen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie stehen Sie zum Thema? Wo sind Sie betroffen? Wo haben Sie Erfahrungen gemacht?
Ich kann zu fast allen Themen wahrscheinlich da etwas sagen. Also wir haben eine kleine Firma. Die Firma gibt es seit 60 Jahren. Die hat schon mein Vater gegründet. Wir sind durch einen Ausfall einer Zahlung von einem Kunden in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Mhm. Und wir haben dann versucht, einmal auf Bankenebene eine Lösung zu finden. Das hat nicht geklappt. Da war dann das Thema Grundschuld. Da kann ich auch jedem nur sagen, prüfen Sie, ob Sie enge oder weite Grundschulden haben. Wenn die Bank nicht will, bewegt die sich auch keinen Meter. Das Gleiche war dann mit dem Finanzamt. Das zieht sich dann natürlich durch. Ist ja klar, wenn es an einer Ecke fällt, dann fällt es irgendwann auch an mehreren. Da haben wir dann erfahren, dass auf einem Haus wurde ein Hypothekenpfandgrundrecht, wie auch immer das genau heißt, eingetragen. Das wussten wir überhaupt nicht. Wir wurden nicht informiert. Mhm. Das ist auch nicht rausgenommen worden. Und zum Thema Schufa oder Kreditreform, ich kann Ihnen nur sagen, ich bin jetzt kein schlimmer Mensch, sage ich mal so. Sie kommen sich vor wie ein Verbrecher. Mhm. Sie werden da in eine Ecke gestellt, aus der sie alleine auch nicht mehr rauskommen. Und sie haben keine Möglichkeit, sich da dagegen zu wehren. Sie sind über 3 Jahre wie gefesselt. Ich weiß nicht, wie ich es richtig sagen soll.
Gelähmt und vielleicht?
Auch, ja. Irgendwann geht ihnen ein bisschen Kraft verloren. Und dass solche Auskunfteien wie die Schufa oder die Kreditreform eine derartige Macht über Menschenleben haben. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich bin niemals bis heute jemandem auch nur einen Pfennig schuldig geblieben. Mhm. Aber ich stehe da in diesen Foren oder also wirklich wie der schlimmste Verbrecher und das macht was mit Ihnen. Das belastet sehr. Und es ist ein furchtbarer Zustand, ja.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Walz, dass Sie das auch so offen schildern. Und wenn Sie sagen, das macht was mit mir, Frau Kors, ich kann mir vorstellen, diese psychische Belastung, also jetzt unabhängig von dem, was finanziell geklärt werden muss, die ist wahrscheinlich auch ein Riesenfaktor in einem solchen Fall, ne?
Auf jeden Fall. Also Schulden belasten psychisch extrem. Also das muss man einfach auch so sagen. Das ist auch nachgewiesen. Es gibt auch gesundheitliche Einschränkungen dadurch. Also das ist gar keine Frage. Und die Schufa an sich ist natürlich nochmal ein Riesenproblem, auch wenn man in der Gesellschaft ganz normal Teilhabe leben möchte. Also der fängt beim Telekommunikationsvertrag an, Internet. Letztens hatte ich eine Klientin, die ist ins Insolvenzverfahren gegangen und die wollte dann oder die brauchte einen neuen Internetanschluss für ihre Wohnung. Die hat keinen Vertrag bekommen. Und einfach aufgrund
wegen eines Schufa-Eintrags.
Genau, weil ein Insolvenzverfahren wird in der Schufa eingetragen, steht drin, ist ein Merkmal, negatives Merkmal, und dementsprechend hat sie keinen Vertrag bekommen. Und das ist für uns natürlich dann auch ganz, ganz schwierig. Die Menschen, die bemühen sich, die versuchen, die Situation zu lösen, die nehmen wieder ganz normal teil und sind oft natürlich, wie jetzt auch geschildert, unverschuldet in diese Situation geraten, haben aber Auswirkungen, mit denen sie dann wirklich sehr lange leben müssen. Und das kann ich mir vorstellen, und das ist auch das, was uns die Klienten oder Klientinnen berichten. Es ist einfach wie so ein Stigma, was man dann hat.
Herr Schick?
Ja, also das erleben viele Menschen, und jetzt gab es zumindest mal öffentlichen Druck und auch von den Gerichten Druck auf die Schufa, die Insolvenzdaten jetzt früher, nämlich schon nach 6 Monaten statt nach 3 Jahren, zu löschen. Das ist ein Schritt, auf den wir lange gewartet haben. Denn wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die in Probleme kommen, dass das nicht sich ewig fortzieht und dann für die Zukunft noch weitere Probleme gibt. Und was wir beobachten, ist ja, dass Menschen, die mal finanzielle Schwierigkeiten haben, dann häufig für Finanzdienstleistungen oder andere Dienstleistungen noch teurer zahlen müssen. Ne, weil die günstigen Zahlungswege ihnen verschlossen sind, wird dann alles noch komplizierter. Und das führt dazu, dass einmal drin es umso schwieriger ist, rauszukommen. Und ich glaube, das ist die entscheidende Veränderung. Ein Schuldenproblem kann jeden mal treffen. Entscheidend ist, dass man das dann schnell überwinden und wieder rauskommen kann. Und wenn da Schufa und andere dem entgegenstehen, dann müssen wir da gesetzlich eingreifen.
Frau Walz, ich danke Ihnen für den Anruf und für diese Schilderung und darf jetzt im Studio meine Kollegin Britta Mersch begrüßen, die ihre Anrufe, ihre Mails die ganze Zeit begleitet hat, hat schon mit reingehört, hat Mails durchgeguckt, was gekommen ist. Frau Mersch, welche Themen oder ja, waren besonders stark? Was tauchte besonders häufig auf?
Also auch dieses Thema, über das wir gerade schon gesprochen haben, dieses unverschuldete reinrutschen. Also hier schreibt zum Beispiel eine Hörerin, sie ist in Schulden geraten, sie ist Opfer von Gewalt geworden, war dann im Krankenhaus, konnte sich nicht um ihre Rechnungen kümmern und kann sich jetzt nicht mal mehr eine Waschmaschine auf Raten kaufen und hat jetzt in Folge nur noch Erwerbsminderung und Grundsicherung und fragt, ob es trotzdem vielleicht in manchen Fällen eine Möglichkeit gibt, diese Einträge zu löschen vorzeitig.
Frau Kors, haben Sie eine schnelle Antwort?
Vorzeitig zu löschen ist extrem schwierig. Also es gibt dann einen Erledigungsvermerk und man kann dann froh sein, dass dann kein negatives Merkmal mehr genannt wird. Aber das ist auch sehr aufwendig, das muss man dazu sagen. Da muss der Gläubiger der Schufa Nachricht geben und am besten schreibt man selber nochmal hin. Und also einfach ist es nicht. Wenn man mal drin steht mit einem negativen Merkmal, dann ist es einfach auch schwer, da wieder rauszukommen.
Aber nehmen wir dieses Beispiel, was kann die Dame tun? Also wo gibt's Beratung? Wo mache ich den ersten Schritt, wenn ich jetzt feststelle, okay, hier bricht gerade alles über mir zusammen?
Genau, am besten Termin bei uns vereinbaren in der nächsten Schuldnerberatung, die vor Ort ist, oder auch online. Wir haben auch Beratungsportale online, Diakonie und Caritas, Schuldenhelpline. Also da kann man vielleicht am Anfang schon mal direkt schildern, wie sieht's aus, und wir können dann schon mal sagen, es geht in die und die Richtung. Aber in der Regel ist es so, wenn man sich in der Schuldnerberatung meldet, es gibt immer eine Lösung. Also wir finden eine Lösung. Es gibt die Möglichkeit, einen Vergleich zu schließen. Es gibt die Möglichkeit eines Insolvenzverfahrens, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Eine Stundung, manchmal sogar eine Ausbuchung, gerade in Fällen, wo eben klar ist, der Arbeitsmarkt ist nicht, steht dem Arbeitsmarkt in der Form nicht mehr zur Verfügung. Mein Einkommen wird sich nicht mehr verändern. Also da haben wir auch Möglichkeiten.
Frau Mersch.
Eine andere Hörerin beschreibt das Problem von einem Verwandten, der selbstständig ist und auch, wie er dachte, die Steuererklärung gemacht hat. Und sie schreibt, der Steuerberater hat aber die Firmenunterlagen nicht eingereicht rechtzeitig. Und jetzt kommt erstmal ein Bußgeld zustande. Also ist da die Frage, wie geht man um mit diesem Bußgeld? Muss er das jetzt zahlen oder der Steuerberater? Und jetzt wurden wohl auch Bußgelder nicht richtig verbucht und es kommen weitere Mahnkosten. Also anscheinend ein sehr verzwickter Fall. Und die Frage, wie löst man denn solche Konflikte?
Herr Butler, ich kann mir vorstellen, Sie als Jurist haben, Spaß wäre jetzt falsch an solchen Fällen, aber grundsätzlich, man hat ja oft dann noch einen Steuerberater vielleicht mit drin oder eine Rechtsanwältin, die irgendwo aktiv ist. Für deren Handeln muss man dann auch gerade stehen oder wie sieht das aus?
Ja gut, letztendlich, wenn ich natürlich jemanden in meinem Namen handeln lasse, dann fällt es auf mich wieder zurück. Das betrifft ja viele juristische Bereiche. Also insofern muss man in diesem Falle erstmal den Steuerberater, den Rechtsanwalt oder derjenige, der mit dem Schuldner hier zusammenarbeitet, erstmal in ein Boot stecken. Ob es dann im Innenverhältnis noch Regressansprüche gibt, das ist der zweite Schritt. Aber im ersten Moment hat man ja den Anwalt oder den Steuerberater legitimiert, seine Geschäfte im Namen des Schuldners quasi durchzuführen. Und wenn der aber schlecht arbeitet, dann fällt es leider erstmal auf einen zurück. Und das ist natürlich bitter, wenn durch so ein Fremdverschulden es dann negative Auswirkungen auf einen persönlich hat.
Es ist dann noch die Frage von einem Hörer, der selbstständig war und Schulden hatte bei den Stadtwerken, aber das tut, glaube ich, nichts zur Sache wo. Und er wurde dann als Betreuungsfall eingestuft. Und da taucht die Frage auf, was kann so ein Betreuungsfall sein oder was kann so ein Betreuer leisten? Weil für ihn hat er nicht eine Privatinsolvenz eingeleitet.
Frau Kors, kann man dazu was sagen? Welche Rechte haben Betreuerinnen und Betreuer?
Gesetzliche Betreuer und Betreuerinnen sind ja erstmal, die werden vom Gericht eingesetzt. Das ist ein bisschen komplizierter. Da hat sich jetzt auch nochmal was verändert beim Betreuungsrecht. Aber es ist grundsätzlich so, wir arbeiten auch mit gesetzlichen Betreuern und Betreuerinnen zusammen und gehen dann quasi, also das leiten auch Insolvenzverfahren dann in der Form ein, aber eben auch immer mit den Betreuten. Also das ist ganz wichtig, dass die auch daran teilhaben. Also das geht nicht über deren Köpfe hinweg, sondern das wird schon auch, wenn dann gibt es Termine, klassisch zu dritt zum Beispiel.
Wir haben heute, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, eine Häufung von Anrufen aus Baden-Württemberg. Aus Mannheim erreicht uns der nächste von Herrn Schöpf. Guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo, Schöpf, mein Name. Ich habe ein kleines Problem, beziehungsweise vielleicht auch ein größeres, mit PayPal.
Ja.
Ich möchte das mal kurz schildern. Ich habe bei denen eine Ratenzahlungsvereinbarung gemacht, bei einem Computerhändler. Da habe ich mir nicht großartig viel bei gedacht. Da ging es um 230 Euro Gesamtwarenwert. Und PayPal hat eine 0% Finanzierung angeboten, die ich dann angenommen habe. So, einen Tag später hat mir PayPal mein Konto gekündigt. Und jetzt habe ich das Problem, dass trotz mehrfacher Anrufe beim Kundensupport, also ich habe wirklich alles versucht, um das zu lösen auf einem gütlichen Wege, ich kann meine Schulden bei PayPal nicht bezahlen. Die geben mir keine Kontonummer, auf die ich es überweisen könnte. Der Kundensupport sagt mir, er ist nicht zuständig, ich soll bei der Rechnungsstelle anrufen. Die Rechnungsstelle sagt, sie können da nichts machen. Jetzt kriege ich ständig Zahlungsaufforderungen von PayPal und kann diese Zahlungsaufforderungen nicht begleichen.
Weil sie kein Konto haben.
Einfach, ja, genau, weil ich auf meinen PayPal-Account nicht mehr zugreifen kann und weil anscheinend das SEPA-Mandat, was PayPal eigentlich hatte auf meinem Konto, dass sie nicht nutzen.
Herr Butler, also, das ist ja, klingt ja verzwickt. Haben wir solche Fälle öfter? Sie haben das ja eben schon mal so ein bisschen geschildert, dass Forderungen auch weitergegeben werden an Inkasso-Unternehmen. In diesem Fall wird es ja noch verwirrender. Taucht sowas öfter auf?
Genau, also wir müssen vielleicht einen Schritt zurückgehen zur Verständnis. In diesem Falle wurde ja was gekauft und Ratenzahlung vereinbart und in diesem Falle hat PayPal den Händler, den Anbieter schon die Rechnung bezahlt und dann kann man als Kunde nur noch gegenüber PayPal quasi seine Schuld abbezahlen, also rein vom Technischen. Wir haben leider immer wieder diese kuriose Situation, dass PayPal völlig irrational ohne irgendein System Kunden das Konto sperrt oder sogar kündigt. Und dann, weil sie nicht hier vor Ort greifbar sind, sich totstellen und gar nicht reagieren. Vom Prinzip ist es aber so, letztendlich hat PayPal ja die Mitwirkungspflicht, wenn ein Schuldner jetzt hier schon bezahlen möchte, auch entsprechend die Möglichkeit zu bieten. Und wichtig wäre, dass Sie nachweisen können, Herr Schöpf, dass Sie hier das auch angeboten haben, dass Sie zahlen möchten. Und insofern Sie vielleicht alles nur über die Kundenhotline geregelt haben, empfehle ich Ihnen, schreiben Sie per Einwurf einschreiben an den Anbieter nochmal, dass Sie bereit sind zu bezahlen oder dass PayPal gerne von XY-Konto einziehen kann, dass Sie auf jeden Fall beweisen können, falls es hier nochmal zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt, dass Sie von Ihrer Seite alles gemacht haben, um auch die Schulden zu begleichen.
Frau Kors.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass man mit PayPal wirklich als Gläubiger ein großes, großes Problem hat. Man kann sie schriftlich nicht erreichen. Man bräuchte eigentlich eine zustellfähige Adresse. Sie reagieren auch nicht, wenn wir mit Vollmacht schreiben, eben weil man das nur über das Kundenkonto Kontakt aufnehmen kann. Das ist wirklich ein großes Problem. Und ich denke auch, da muss man ja vielleicht doch noch mal vor Ort, vielleicht gehen Sie noch mal zur nicht zur Schuldnerberatung, sondern zur Verbraucherzentrale und besprechen das mit denen nochmal, weil da muss man sich gegen wehren, weil sonst kriegen sie wahrscheinlich innerhalb der nächsten Zeit ein Schreiben vom Inkasso-Unternehmen, mit dem PayPal immer zusammenarbeitet, und haben dann natürlich noch die Kosten, gegen die sie dann auch nochmal vorgehen sollten, weil es ja nicht ihr Verschulden ist.
Ja.
Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, Herr Schöpf, denn der Fall ist ja tatsächlich kurios. Sie wollen ja bezahlen und die Gegenseite will das Geld nicht annehmen. Irgendwie hat man ja den Eindruck.
Kurios, ja. Ich finde das ganz schlimm, wie man da hängen gelassen wird von denen auch. Mhm. Und in die Schuldenfalle getrieben wird, weil ich ja dann einen Schufa-Eintrag zu befürchten habe auch.
Ja, mit den entsprechenden Folgen dann. Danke, dass Sie angerufen haben. Danke, dass Sie uns das geschildert haben. Und wir wechseln nochmal zu den Anrufen, die sonst reingekommen sind, und zu den Mails, Britta Mersch.
Ein Hörer schildert einen Fall, der, glaube ich, gar nicht so selten vorkommt. Er hat ein Schreiben von einer Inkasso-Firma bekommen, sagt, er hat aber gar nichts bestellt. Was kann man in dem Fall tun?
Herr Butler.
Diesen Fall finden wir in letzter Zeit relativ häufig. Wichtig ist, dass man dem Inkasso-Unternehmen mitteilt, dass hier eine unberechtigte Forderung versucht wird, geltend zu machen. Wir hatten hier im letzten Jahr ein BGH-Urteil für Verbraucher erstritten. Wichtig ist, dass man einfach diese Forderung von sich weist, und wenn das Inkassounternehmen trotzdem weiter inkassiert, das ist unlauteres Verhalten, und das können wir als Verbraucherzentrale abmahnen, und das machen wir auch regelmäßig. Also insofern, wenn Sie so einen Fall haben, kommen Sie gerne zur Verbraucherzentrale. Uns gibt es nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland. Gehen Sie in Ihrem Bundesland zur Verbraucherzentrale bzw. schicken Sie eine E-Mail. Ich denke, die Kolleginnen und Kollegen auch in den anderen Bundesländern, die nehmen sowas auch dankend an.
Und wie ist es mit dem anderen Fall? Also jemand bestellt, ist aber schon pleite, bestellt etwas vielleicht zu hohen Kosten, und dann bleibt derjenige, der die Dienstleistungen anbietet, auf seinen Kosten sitzen. Also gibt es da auch einen Schutz?
Ein Schutz für die Unternehmer ist natürlich dann immer, wenn man beim Bestellvorgang sich so einer Scoring-Firma bedient, und deswegen gibt es ja Schufa und Co. Wenn da natürlich kein Eintrag da ist und der Unternehmer schon verschickt hat, dann ist es schwierig. Dann muss er natürlich seinerseits ein Mahnverfahren gegen diesen Verbraucher betreiben. Das ist natürlich auch unschön. Ich vertrete ja immer gerne Verbraucher, aber ich sage natürlich in Verbraucherfällen auch immer, jeder muss eine Schuld, die er hat, auch begleichen. Also insofern sind da die Verbraucher auch gefordert, dass, wenn sie was bestellt haben, das auch natürlich zeitnah überweisen und bezahlen.
Es gibt da noch ein paar konkrete Fragen zu Dingen, die auch in der Sendung gefallen sind. Also zum Beispiel wünscht sich eine Hörerin Informationen zum Pilotprojekt der Diakonie, was erwähnt wurde, zum Beispiel zu den 10 Projektstandorten. Wo gibt es da Informationen?
Ja, genau. Also die Informationen, die wird es über die Diakonie geben. Das läuft jetzt auch im Juni soll das Projekt anlaufen. Und es ist aber schon so, dass man sagen kann, dass diese Projektstandorte so ausgewählt worden sind, dass es eben auch vor Ort, also da wurde schon geguckt, wie hoch ist die Überschuldungsquote, wie hoch ist der Anteil von älteren Menschen. Der ländliche Raum ist nochmal mit beachtet worden, weil viele ältere Menschen ja auch nicht mobil sind und keine Beratungsstellen aufsuchen können. Vielleicht ein Beispiel, es gibt Hamburg ist dabei, in der Eifel wird es einen Standort geben, in Thüringen. Also von daher, wir sind breit aufgestellt.
Wo findet man die Informationen im Netz, auf Seiten der Diakonie?
Es wird Informationen geben. Ich glaube, es wird, also die Informationen über die Standorte sind, meine ich, noch nicht offiziell auf der Diakonie-Seite zu finden, aber das wird es auf jeden Fall geben.
Frau Mersch.
Dann gibt es manche Fragen, da muss ich ehrlich gesagt selber passen, was der Inhalt ist, aber ich trage es mal vor. Was passiert, wenn man eine Zahlung auf die Hauptforderung leistet, obwohl auch Zinsen und Inkassogebühren abgelaufen sind?
Muss man erstmal erklären,
ja,
Frau Kors.
Worum geht es da? Ja, genau. Also es ist eigentlich so, wenn ich eine Zahlung einfach so an ein Inkassounternehmen leiste, dann zahle ich immer erst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und danach auf die Hauptforderung. Das ist auch das, was wir bei älteren Menschen mit sehr alten Forderungen oft sehen. Die zahlen über 30, 40 Jahre jeden Monat 20 Mark früher, jetzt Euro, an ein Inkassounternehmen und haben eigentlich hinterher eine höhere Forderung, als sie am Anfang mal hatten, eben weil immer diese Verrechnung so stattfindet. Wenn man zum Beispiel explizit möchte, dass auf die Hauptforderung gezahlt wird, dann muss man das im Überweisungsträger oder in der Überweisung auch so benennen, Zahlung auf die Hauptforderung. Dann muss es auch so verbucht werden. Ansonsten eben gilt diese andere Reihenfolge, die ich oder die wir auch sehr schwierig finden. Aber es ist leider gesetzlich so geregelt.
Ein Hörer aus der Nähe von Frankfurt hat sich noch an uns gewendet, weil er sagt, er ist 98 Jahre alt und er hat 4.200 Euro Einnahmen, aber muss ziemlich viel Geld bezahlen für eine Pflegekraft, rund 3.000 Euro. Und ihm bleibt aus seiner Sicht gar nicht mehr so viel zum Leben. Also er möchte sich auch mal was Schönes leisten, aber er kriegt keinen Kredit mehr. Und das findet er ein bisschen unfair. Er fragt, was er da machen kann.
Im Alter von 98 Jahren, Herr Butler, ist das unfair?
Das ist natürlich eine betriebswirtschaftliche Kalkulation der Banken. Die berechnen hier knallhart einfach, wie groß ist die Chance, dass dieser Rentner, wenn er einen bestimmten Kredit nimmt, diesen auch noch abbezahlen kann. Und da der Herr hier 98 Jahre ist, geht dann der Sachbearbeiter einfach her und sagt, na gut, ich erwarte nicht, dass der jetzt, keine Ahnung, 130 wird. Ich weiß ja nicht, um welche Summen es geht, wo hier ein Kredit aufgenommen werden soll. Und das wird dann einfach nach Aktenlage entschieden. Da wird dann aber im zweiten Blick gar nicht geschaut, hätte vielleicht dieser Senior auch noch Immobilienvermögen oder sowas vielleicht auch hier als Sicherheit dienen könnte. Da geht man einfach nach dem Alter, nach Aktenlage. Dann gibt es bestimmte interne Scoring-Punkte, die irgendein Algorithmus berechnet. Und da, wir sehen es auch bei einer Kfz-Versicherung oder so, da schneiden Senioren alle schlechter ab. Also das ist einfach algorithmenbasiert im Hintergrund wird dieser Herr einfach schlecht eingestuft.
Schulden vermeiden und finanzielle Schieflagen verhindern, das ist und war heute unser Thema hier im Marktplatz. Zum Schluss noch eine kurze Frage, Herr Schick, wenn Sie sozusagen ein bisschen in die Zukunft schauen, so 1,5, 2 Jahre und sagen, da müsste ja einiges passieren. Das haben wir heute gehört, dass das Thema Schuldnerberatung besser gestellt wird in Deutschland. Was müsste das sein?
Also es geht auf jeden Fall mal um eine quantitative Ausweitung, also mehr Beratungskapazität, dass Menschen weniger lang warten müssen. Aber ich glaube, es ist auch noch einiges zu tun, dass Leute nicht so leicht reinkommen. Wir haben ja jetzt Beispiele gehört von einigen Hörerinnen und Hörern, die zeigen, da sind einfach schwarze Schafe unterwegs, die ganz bewusst versuchen, gerade mit Menschen, die besonders wenig haben, besonders hohe Rendite zu machen. Und da ist schon noch politisch was zu tun. Es gibt jetzt gerade die Verhandlungen zur EU-Verbraucherkreditrichtlinie. Da sind ein paar Sachen auf dem Weg, aber wir sehen an der Reform im Inkassobereich, dass das halt auch um und durchgesetzt werden muss. Und gerade die Menschen, die ein Schuldenproblem haben, sind in einer schwachen Situation. Und deswegen muss da die Unterstützung auch sein. Da ist ja auch die Rolle von Beraterinnen und Beratern, dass die Rechte auch wirklich genutzt werden können. Aber ich sehe da auch eine Rolle für die Aufsicht, dass schwarzen Schafen in dieser Branche auch wirklich das Handwerk gelegt wird. Unternehmen, die nicht erreichbar sein wollen, für Leute, die zahlen wollen, Inkassounternehmen, die Forderungen aufstellen, die gar nicht berechtigt sind. Da muss man einfach wirklich eingreifen, auch von staatlicher Seite.
Nehmen wir das als Schlusswort dieser Sendung und ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die angerufen haben, die telefoniert haben, die uns Mails geschickt haben, vor allem aber auch bei meinen Gästen hier im Studio, Maike Kors von der Schuldnerberatung des Diakonischen Werks, Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und Gerhard Schick vom Finanzwende-Vorstand in Berlin. Herzlichen Dank, dass Sie mit diskutiert haben. Mein Name ist Armin Himmelrath, aber das allerletzte Wort dieser Sendung soll unser Hörer Florian Fell haben, der uns gemailt hat und auf eine Jugendschuldenberatung hinweist, die unter dem unter der Adresse cashless-münchen.de im Netz zu erreichen ist. Hier wird genickt, die Beteiligten kennen dieses Angebot. Ihnen danke fürs Zuhören, machen Sie es gut.